Leben und leben lassen. Das ist heute Morgen das Thema. Leben und leben lassen. Es gibt Christen, die essen aus Glaubensgründen zum Beispiel keine Blutwurst. Andere essen Blutwurst, sind auch Christen. Die einen sagen, ich bin Christ, darum trinke ich keinen Alkohol. Andere trinken Alkohol. Die einen wollen, dass in der Gemeinde grundsätzlich stehend gebetet wird, die anderen sind auch einverstanden, wenn beim Gebet sitzen geblieben wird. Die einen möchten, dass alle beim Abendmahl nach vorne kommen und das Abendmahl vorne vor der Gemeinde einnehmen, die anderen sind einverstanden, wenn es in die Reihen gegeben wird. Der eine möchte nur gerne moderne Lieder singen. Wobei ja da auch immer die Frage ist, ab wann ist eigentlich ein Lied modern? Wir würden jetzt sagen, Jesus, wir sehen auf dich, das ist ja eigentlich ein modernes Lied, aber das ist ja auch schon antiquarisch. Ja? Das kannst du ja fast schon frei benutzen, so alt ist das Lied schon. Und das, was die einen für charismatisch halten, das sagen die anderen, das ist ja vollkommen normal, das ist ja ganz gechillt. Und alle diese Sichtweisen sind wir in der Lage, irgendwie geistlich zu begründen, warum jemand keine Blutwurst isst und warum jemand will, dass beim Abendmahl alle nach vorne kommen. Wir finden für alles eine geistliche Begründung. Und dann sind diese Fragen manchmal nicht einfach nur gewisse Fragen, dann sind es vielleicht hier und da sogar Gewissensfragen. Und diese Fragen müssen beantwortet werden. Und die Schwierigkeit dabei ist die, es gibt eine ganze Reihe an Punkten, wo die Bibel sich überhaupt nicht zu äußert. Und dann ist unser Gewissen gefragt. Ich möchte uns zunächst den Textabschnitt oder die drei Textabschnitte von heute Morgen kurz erklären und dann in einem letzten Teil ausführlicher darauf eingehen, was das für uns bedeutet. Ich lese uns den ersten Abschnitt aus Römer 14, die Verse 1 bis 6. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Der Schwache aber isst kein Fleisch. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richtet den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrecht halten. Der eine hält einen Tag für höher und den anderen, der andere hält alle Tage für gleich. Ein jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Zunächst wendet sich der Paulus hier an die Menschen in der Gemeinde, wo er sagt, die nehmen es mit den Vorschriften relativ genau, relativ eng, weil die Sorge haben, es könnte sein, dass es vielleicht nicht ausreicht, einfach nur an Gott und den Herrn Jesus zu glauben und in den Himmel zu kommen. Und demgegenüber stellt er jetzt die Starken in der Gemeinde und sagt, ihr Lieben, streitet nicht über Meinungen. Setzt niemanden unter Druck. Es gab hier offensichtlich zwei Gruppen in dieser Gemeinde in Rom. Und die einen, die da, wörtlich heißt es im Text, nicht nur, dass die kein Fleisch aßen, sondern die aßen nur Gemüse. Das Problem war damals, dass es in der Diaspora teilweise sehr schwierig war, überhaupt an koscheres Fleisch zu kommen, das Juden essen konnten. Und darüber hinaus war dann noch die Sorge, dass man Angst hatte, dass dieses Fleisch irgendwelchen Götzen geopfert wurde, bevor es verkauft wurde. Und deswegen gab es Christen, die sagten, wir essen, bevor wir irgendwas Unreines und Falsches essen, essen wir nur Gemüse. Das Problem ist jetzt, die Starken in der Gemeinde haben das gesehen und haben gesagt, nee, also wie die sich jetzt hier anstellen. Wie kann man sich so anstellen? Es ist doch nichts Schlimmes dabei, Fleisch zu essen. Macht das doch. Aber das Problem war nicht nur, dass die eine andere Sichtweise hatten, sondern sie haben die Menschen verachtet. Sie haben die, die das Gemüse gegessen haben, verachtet und gesagt, was sind das denn für Leute, Liebe, Menschen, das kann doch nicht wahr sein. Und das ist nicht gesund. Und das Problem ist, wenn ich Menschen verachte, dann stelle ich ganz einfach diesen ganzen Menschen damit in Frage. Nicht nur das, was er tut. Die Schwachen in der Gemeinde, die fühlten sich dadurch unter Druck gesetzt. Die fühlten sich unter Druck gesetzt und hatten das Gefühl, na gut, vielleicht muss ich dann doch hier und da mal Fleisch essen, vielleicht muss ich dann doch auch mal am Sabbat arbeiten, mal gucken, wenn die mich so unter Druck setzen. Das kann so Schwierigkeiten in Gemeinde führen. Auf der anderen Seite, die Schwachen waren kein Stück besser. Die stellten zumindest denen, die Fleisch gegessen haben, die Legitimität ab, dass sie zumindest Kinder Gottes sind, wenn sie Fleisch essen, weil sie gesagt haben, also wenn du Fleisch isst, dann kannst du eigentlich gar kein Christ sein. Weil dieses Risiko einzugehen, Fleisch zu essen, das vielleicht irgendeinem Götzen geopfert wurde, das ist unmöglich. Das heißt, die Starken stellen sich jetzt hin und sind plötzlich die Angeklagten, weil die Schwachen sagen, eigentlich seid ihr überhaupt keine Christen. Und der Paulus sagt, ihr lebt doch beide von der Versöhnung durch Christus. Starke wie Schwache in der Gemeinde. Ihr seid doch beide von einem Herrn erlöst. Und warum verurteilt ihr euch da gegenseitig? Warum verachtet ihr euch gegenseitig? Die Juden Roms zum Beispiel, die waren dafür bekannt, dass die den Sabbat ganz streng einhielten. Das ging so weit, dass der Kaiser Augustus denen erlaubt hatte, wenn die Getreideausteilung auf einen Sabbat fiel, dass die das ihren Getreide am Tag nach dem Sabbat holen durften. Durften aber auch nur die Juden. Die waren halt sehr streng da drin. Und der Paulus sagt, nun gut, es gibt nur Menschen, die gehen hin und halten einen Tag für besonders, in diesem Fall den Sabbat. Und andere, die tun das nicht. Und deswegen sagten sich die, die ja ein größeres und freieres Gewissen hatten, dann kann ich doch am Sabbat arbeiten, dann kann ich auch gehen, wie weit ich will, nicht nur 1000 Schritte, dann kann ich doch tun und lassen und auch essen, was ich will. Und der Paulus sagt zu beiden, jeder soll seiner Meinung gewiss sein. Seid überzeugt, ihr habt recht. Egal wie ihr es seht, so wie ihr es macht, ist es schon in Ordnung. Das Einzige, was wichtig ist dabei, Paulus sagt, egal was ihr tut, ob ihr esst oder trinkt, tut es im Blick auf den Herrn, weil ihr dem verantwortlich seid. Ihr seid Gott verantwortlich und deswegen, wenn ihr am Sabbat arbeitet, dann sollt ihr wissen, ihr seid dafür Gott verantwortlich. Und wie ihr am Sabbat nicht arbeitet, ihr seid für das Nichtarbeiten Gott verantwortlich. Dann geht der Paulus weiter im Text. Christen gehören Christus, Römer 14, 7 bis 9. Denn unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Wem gehörst du? Gehörst du dir selbst? Oder gehörst du Jesus Christus? Der Paulus stellt hier die Frage, oder trifft die Aussage, keiner von uns lebt sich selber. Das war in der griechischen und römischen Tradition einfach ein Ausdruck dafür, dass ein Mensch sehr egoistisch handelte. Und Paulus will damit sagen, wir sind alle irgendwie voneinander abhängig. Und bei Christen ist es nochmal anders. Die sind im Leben und im Sterben von Jesus Christus abhängig. Und darum sagt Paulus auch einen ganz wichtigen Satz im Galaterbrief später, wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Die Verbindung Mit dem Herrn Jesus garantiert jedem, der glaubt, sogar das ewige Leben. Aber Christus ist ja nicht nur für die Menschen gestorben, er ist ja noch viel mehr auch von Gott auferweckt worden auf den Toten. Und darum kann er eben der Herr über Lebende und Tote sein. Und das heißt für die römischen Christen damals, genauso wie auch für uns heute, dass die Herrschaft des Herrn Jesus, wenn du an Christus glaubst, jetzt gilt in diesem Leben, aber genauso auch bis in die Ewigkeit hinein. Und darum ist es so wichtig, dass Gott, dass Jesus Christus uns wahrnimmt, so wie wir sind. Das Problem in unserem Leben ist ja letzten Endes, dass Schuld in unserem Leben nichts ist, was immer offen zutage tritt. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich werde öfter durch meinen Kopf schuldig als durch meine Taten. Durch das, was ich über Menschen denke, wie ich sie tituliere, wie ich von ihnen denke. Dadurch wirst du viel mehr schuldig als durch irgendwelche Taten. Du gehst nicht einfach zu einem anderen und sagst, was bist du für ein Blödmann. Das macht man nicht. Aber wie schnell sitze ich wohl zu Hause und denke, was ist das für ein Blödmann? Das kriegt der andere nicht mit. Aber Jesus kriegt es mit. Der hat meine Gedanken gesehen. Und darum ist es so wichtig, dass er mich vollständig wahrnimmt, wie ich bin, dass er auch alle meine Schuld sieht, weil diese Schuld wird ja am Kreuz vergeben. Und der Vorteil ist doch einfach der, dass ich wissen darf, ich muss keine Angst haben, wenn ich irgendwann vor meinem Schöpfer stehe, dass da gesagt wird, ja, die eine Sünde tut uns leid, die haben wir leider übersehen, da ist noch was offen. Nein, es ist alle Sünde vergeben, auch unser schlechtes Denken. Und wie wichtig ist das für uns alle? Das garantiert uns letzten Endes das Heil, dass der Herr Jesus der ist, der Sieger geblieben ist am Kreuz und alle Schuld bezahlt hat und uns dadurch den Zugang zu Gott ermöglicht. Und dann kommt der dritte und letzte Teil. Lasst das richten. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereitet. Das ist nochmal eine massive Anfrage. Warum richtest du deine Glaubensgeschwister? Warum verachtest du Glaubensgeschwister? Tust du das? Verachtest du Glaubensgeschwister? Ich weiß es nicht, das kannst nur du wissen. Verachtest, gibt es Glaubensgeschwister, mit denen du zu tun hast, die du verachtest? Der Paulus macht hier deutlich, es sind Christen hier in dieser römischen Gemeinde, die essen kein Fleisch, die nehmen es mit dem Sabbat sehr genau und er definiert sie als die Schwachen in der Gemeinde, aber er sagt, die Starken und die Schwachen in der Gemeinde, die gehören alle zusammen. Ein treuer Christ richtet seine Glaubensgeschwister nicht und ein loyaler Christ verachtet seine Glaubensgeschwister nicht. Und genauso ermahnt der Paulus, die Schwachen nicht zu richten und die Starken es zu unterlassen, die anderen zu verachten. Eines Tages, sagt Paulus, stehen wir vor dem Richterstuhl Gottes. Das Gericht für Christen hat an Karfreitag schon stattgefunden. Das heißt, die werden nicht ein weiteres Mal gerichtet. Das sagt uns auch Kolosser 2. In Kolosser 2, ab Vers 13 heißt es, und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Auch Christen müssen nach Ende ihres Lebens vor ein Gericht, aber in dem Fall geht es nicht mehr um die Frage des Erlöstseins, ja oder nein, sondern es geht da einfach um die Frage, hast du das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, umgesetzt, ja oder nein? Und da, wo du das getan hast, wirst du im Himmel mit Gold und Edelsteinen belohnt. Und da, wo du das weniger gut gemacht hast oder vielleicht sogar gar nicht gemacht hast, da wirst du trotzdem gerettet. Die Rettung hängt daran, dass Menschen an Jesus Christus glauben und an sonst nichts. Aber dann wirst du auch gerettet, aber der Paulus schreibt im Prinzip so wie durchs Ofenrohr gezogen. Halt schmutzig kommst du im Himmel an. Aber du kommst zumindest an. Und dann sagt er nochmal, darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder und natürlich auch der Schwester einen Anstoß zum Ärgernis gebe. Und durch das Wort gegenseitig deutet der Paulus nochmal an, es sind beide Gruppen in der Gemeinde, die hier angesprochen sind. Achtet darauf, dass ihr dem Bruder und der Schwester keinen Anstoß zu Ärgernis gebt. Seid achtsam im Blick aufeinander. Die Starken in Rom sollen sich einfach so verhalten, dass sie die Schwachen nicht verletzen, dass sie vielleicht in deren Gegenwart auf das Essen von Unkoscherem verzichten, dass sie vielleicht auch mal dann Gemüse essen, was ja auch kein Drama ist. Und auf der anderen Seite gilt diese Rücksichtnahme auch für die Schwachen, die sollen nämlich die Starken nicht verurteilen oder ihnen sogar ihren Glauben absprechen. Und bei all dem ist das Problem, es geht hierbei um unser Gewissen. Unser Gewissen spielt ja die entscheidende Rolle. Und ich lese uns etwas vor, das steht im Westminster Glaubensbekenntnis von 1647 und es ist genauso aktuell damals, wie es heute ist. Gott allein ist der Herr des Gewissens und hat es von den menschlichen Lehren und Geboten freigemacht, die wir in Sachen des Glaubens und Gottesdienstes in irgendetwas seinem Wort entgegenstehen oder darüber hinausgehen. Unter Berufung auf das Gewissen, solche Lehren zu glauben und solchen Geboten zu gehorchen, ist ein Verrat an der wahren Freiheit des Gewissens und die Forderung eines unbedingten Glaubens und eines absoluten und blinden Gehorsams bedeutet so viel wie die Zerstörung der Freiheit des Gewissens und zugleich auch der Freiheit der Vernunft. Der Paulus sagt letzten Endes zu den Römern, akzeptiert euch gegenseitig. Und er beschreibt dann Beispiele aus der römischen Lebenswelt damals. Damals waren es in Menschen, die hatten unterschiedliche Essgewohnheiten. Die einen waren vielleicht dann nachher sogar Vegetarier, vielleicht werden heute sogar Menschen Veganer. Auch das ist theoretisch möglich. Du kannst doch Veganer sein und Christ sein. Auch im Blick auf Alkohol gehen Christen unterschiedlich mit Alkohol um. Die einen sagen, ich trinke aus Glaubensgründen gar keinen Alkohol, wieder andere trinken ihn vielleicht in Maßen. Sich betrinken ist für alle schlecht, grundsätzlich. Und das Problem ist letzten Endes, mein Gewissen ist genau das, was da immer wieder zum Spannungsfeld wird. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, ich erzähle es noch einmal. Bevor ich in Dienst gegangen bin, habe ich mir vorgenommen, dass ich, wenn ich am nächsten Tag einen Gottesdienst habe, trinke ich am Abend vorher keinen Alkohol, damit ich, wenn ich auf die Kanzel steige, wenn ich körperlich halbwegs gesund bin, einen klaren Kopf habe, im Normalfall. Also trinke ich keinen Alkohol. Das habe ich auch eingehalten, bis auf ein einziges Mal. Da waren wir halt bei Menschen eingeladen, die waren keine Christen. Und die Frau fragt mich, du, als Pastor darfst du da eigentlich Alkohol trinken? Und da habe ich mir gedacht, gut, also bevor die jetzt glaubt, dass die Christen total bescheuert sind, trinke ich jetzt ein Bier. Und dann habe ich samstags abends ein Bier getrunken. Sonntagmorgen stand ich in Dortmund auf der Kanzel mit zittrigen Knien und dachte, ha, ich habe es echt nur aus gutem Gewissen gemacht. Ich wollte nicht, dass die denken, dass Christen total fanatisch sind. Deswegen habe ich ein Bier getrunken. Und wisst ihr was? Hat alles geklappt. Hat alles wunderbar geklappt. Aber ich bin genauso überzeugt, wenn ich gestern Abend ein Bier getrunken hätte, wo ich diese Herausforderung nicht hatte, dann wäre die Katastrophe heute Morgen noch viel schlimmer geworden. Also von daher gesehen, das Gewissen macht eine ganze Menge aus. Und das Gewissen auch im Bereich der Kultur ist unglaublich wichtig. Welche Filme darf ich mir eigentlich im Fernsehen oder im Kino anschauen und welche nicht? Ab wann ist denn ein Film zu erotisch im Kino zum Beispiel oder im Fernsehen? Und bis wohin ist es zulässig? Welche Musik darf ich als Christ eigentlich hören? Darf ich nur fromme Musik hören? Also ich habe auf Spotify eine fromme Playlist und 5 oder 6 nicht fromme Playlists. Also ich höre nicht christliche Musik. Aber ist das anderen erlaubt? Ist das allen erlaubt? Darf man das? An welche Orte darf ich gehen? In Allendorf war es früher so, wie es wahrscheinlich auch in Erdingshausen war, man geht in keine Wirtschaft und man geht auf keine Kirmes. Und wenn man auf eine Kirmes geht, dann weiter fort und in der Wirtschaft auch weiter fort, dann kennt einem keiner, ist nicht so schlimm. An jeder denke sich das sein. In Allendorf war das früher so und ich kann mir gut denken, dass es in Erdingshausen ähnlich war zumindest, vom Prinzip her. An welche Orte darf man heute gehen? Wie viel Fernsehkonsum tut mir eigentlich gut? Oder darf ein Christ einen Fernseher haben? Ja oder nein? Wie sieht es mit dem Internet aus? Ist das Internet Fluch oder Segen? Ich glaube, es kann beides sein. Welche Statussymbole sind mir eigentlich wichtig? Also du kannst alles von mir leihen, aber mein Auto kriegst du nicht. Das ist mir heilig, mein Auto. Ja? So Christen gibt's. Wie viel meines Vermögens verbrauche ich für mich selbst? Und was von meinem Vermögen investiere ich vielleicht in andere Menschen? Kaufe ich nur Bioprodukte oder gehe ich auch in einen Discounter, wo ich nicht weiß, dass das, was da gekauft wird, biologisch angebaut wurde? Darf ich als Christ einen Diesel fahren oder sollte ich aus Umweltgründen auf ein Elektroauto setzen? Sollte ich als Christ vielleicht besser ganz aufs Auto verzichten und die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen? Das ist auch eine Möglichkeit. Wie sieht mein Umgang mit anderen Christen aus? Welche Beziehungen habe ich eigentlich zu anderen Menschen? Und gibt es vielleicht sogar Beziehungen, wo Gott sagt, das sind keine guten Beziehungen. Wäre besser, wenn du diese Beziehungen erstmal kappst vielleicht. Das Problem, das wir haben, ist ganz einfach, dass da, wo Freiheit ist, da ist auch Raum für Fragen. Und diese Fragen, die muss ich versuchen zu beantworten. Und auf diese Fragen finde ich in der Bibel eben nicht immer eine Antwort, weil sich die Bibel zu keinem Zeitpunkt über öffentliche Verkehrsmittel äußert, weil es die noch nicht gab in dem Sinne. Genauso auch wie das Kino. Das Kino war noch nicht erfunden, also brauchte die Bibel darüber keine Ausführungen zu geben. Also muss ich mich darauf verlassen, dass Gott dafür sorgt, dass ich begreife, wie eng oder wie weit sind die Grenzen, in denen ich meinen Glauben lebe. Und es gibt Christen, die sind gerne bereit, sich einen strengen Regelkatalog aufzuerlegen, bevor sie den Umgang des Lebens in der Freiheit des Glaubens lernen. Das will gelernt sein. Wir reden so gerne von der Freiheit des Glaubens. Was heißt das eigentlich? Ich darf freiwillig in den Gottesdienst und freiwillig zur Bibelstunde und zum Hauskreis kommen. Was heißt Freiheit des Glaubens eigentlich konkret? Definiert es mal für euch selbst. Was heißt eigentlich Freiheit des Glaubens? Wir reden davon. Was ist das? Und Freiheit des Glaubens ist letzten Endes das, wo mein Gewissen mir sagt, wie weit darf ich in meinem Glaubensleben gehen, ohne dass das, was ich tue, dem Wort Gottes widerspricht. Das ist Freiheit des Glaubens. Und das musst du an vielen Stellen ganz individuell entscheiden. Die Frage dabei ist ganz einfach die, was traue ich denn dem Heiligen Geist eigentlich zu? Wir reden davon, dass alle Christen den Heiligen Geist haben. Ich glaube das auch, dass das genauso ist. Aber traue ich es dem Heiligen Geist zu, dass er mich in den Fragen, wo ich in der Bibel keine konkrete Antwort finde, mich so führt und leitet, dass mein Verhalten dem Wort Gottes entspricht und Gott sagt, okay, das kannst du machen. Bin ich oder vertraue ich dem Heiligen Geist so sehr, dass der mich dann, wenn ich meine Freiheit zu weit ausdehne, mich zurückpfeift und sagt, stopp, hier ist jetzt eine Grenze und hier darfst du nicht weitergehen, jetzt musst du aufpassen. Traue ich das dem Heiligen Geist zu, dass er das kann? Unser Gewissen hat, und das kommt dann einfach noch erschwerend hinzu, ganz viel auch mit Individualität zu tun. Unser Gewissen ist zum Beispiel ganz stark davon geprägt, wie wir aufgewachsen sind. Welche Werte haben uns eigentlich unsere Eltern vermittelt? Was ist eigentlich verbindlich und was ist nicht verbindlich? Was ist gut und was ist schlecht? Das prägt uns Menschen, das prägt uns auch in unserem Christsein. Der Punkt ist einfach der, das Gewissen ist was sehr Individuelles. Ich komme nochmal auf mein Abstinenzgebot vor Gottesdiensten zu sprechen. Ich habe für mich entschieden, ich trinke am Abend vor dem Gottesdienst kein Alkohol. Ich weiß jetzt nicht, wer nächste Woche hier vorne steht, aber wenn der oder die sagt, ich trinke am Abend vorher ein Glas Bier oder ein Glas Wein, dann ist das vollkommen legitim. Aber mein Gewissen, das würde schlagen, dass des anderen muss das nicht. Der kann vielleicht viel mit viel mehr Freiheit rangehen, als ich das tun kann. Und der Haken ist bei der Kiste halt der, dass Menschen, die ihr Gewissen ignorieren, die schaden sich selbst und die schaden anderen Menschen. Es wäre zum Beispiel total rücksichtslos und lieblos, wenn ich einem trockenen Alkoholiker ein Glas Wein anbiete und sage, es ist nicht so schlimm, ein Glas Wein macht nichts, kannst du ruhig mal trinken. Für den trockenen Alkoholiker wäre das verheerend. Für mich nicht, ich kann ein Glas Wein trinken. Das heißt, ich muss doch einfach unterscheiden, was ich tue. Das, was für den einen vollkommen normal ist, kann für den anderen verheerend sein. Wir Menschen sind unterschiedlich. Und letzten Endes, unser Gewissen hat auch sehr, sehr viel mit unserem persönlichen Verhältnis zu Gott zu tun. Wie nah bin ich eigentlich an Gott dran? Wie nah ist mein Leben an Gott dran? Das kannst du nur selbst beantworten. Ich weiß nicht, wie nah dein Leben an Gott ist. Aber dass du heute Morgen hier bist, sagt nicht alles. Je näher ich an Gott dran bin, je enger meine Verbindung ist, desto größer die Chance, dass ich verstehe, was der Heilige Geist mir in meinem Leben sagt und wo der mich führt und leitet. Gott leitet uns auf der einen Seite natürlich durch das Wort Gottes, gar keine Frage, zuerst dadurch sogar, aber eben auch durch den Heiligen Geist, weil wir viele Situationen in unserem Leben zu bestehen haben, wo die Bibel uns nicht konkret sagt, so oder so ist es richtig oder falsch. Die Frage ist, wofür bin ich eigentlich verantwortlich? Letzten Endes ist es so, zuallererst mal bin ich für mein eigenes Leben verantwortlich. Ich selbst muss Rechenschaft vor Gott abgeben. Und ich selbst muss mir die Frage stellen, ob mein Verhalten, ob mein Tun oder auch Lassen dem Willen Gottes entspricht oder nicht. Das muss ich selbst tun. Und dann sollte ich mir natürlich auch als Mensch die Frage stellen, was tut mir eigentlich gut und was tut mir eigentlich nicht gut? Tut mir das gut, wenn ich jeden Abend 5 Flaschen Bier trinke? Vielleicht wäre es nach einer halben Flasche oder nach einer Flasche auch mal gut. Ja? Das muss ich immer selbst beurteilen, auch in meinem Leben, auch meinem Gewissen gegenüber. Und dann muss ich natürlich auch prüfen, wie ich mich gegenüber meinen Mitchristinnen und Mitchristen verhalte. Ich muss erkennen, dass das, was für deren Leben gilt, nicht für meins gilt und umgekehrt, was für mein Leben gilt, nicht zwingend in allen Punkten für deren Leben gilt. Letzten Endes ist es in Gemeinde so, dass die Gemeinschaft Jesus Christus untergestellt ist. Der Herr der Gemeinde, entgegen anderer Erwartungen, sind nicht wir selbst, sondern der Herr Jesus ist der Herr der Gemeinde und der darf die Richtung vorgeben. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass ich in Gemeinde nicht immer meine eigenen Vorstellungen, die ich so habe, als verbindlich ansehen muss und auch durchsetzen kann. Ich würde gerne manche Sachen anders machen. Aber warum? Weil ich halt andere Vorstellungen hier und da habe. Aber das kann ich doch nicht verbindlich für alle erklären. Das kann doch nicht funktionieren. Und wo Einzelne aber versuchen, ihre engen Ansichten als verbindlich anzusehen, da ist die Grenze individueller Freiheit erreicht. Und in solchen Fällen ist es ganz selten eine Gewissensfrage, sondern es geht um was ganz anderes, nämlich um die menschliche Tendenz, selbstgerecht zu sein und teilweise auch zur Gesetzlichkeit. Und so kann es nämlich ganz, ganz schnell geschehen, dass die Schwachen praktisch versuchen, die Gemeinde zu dominieren. Einfach mit ihrer Angst, mit ihrer Zurückhaltung. Und wir müssen Rücksicht nehmen. Ja, wir müssen aufeinander Rücksicht nehmen. Aber wir müssen gegenseitig Rücksicht nehmen. Und es darf nicht sein, dass die Starken die Gemeinde dominieren. Und es darf nicht sein, dass die Schwachen die Gemeinde dominieren. Sondern es darf nur sein, dass der Herr Jesus die Gemeinde dominiert, weil es seine Gemeinde ist. Und Gemeinde lebt vom Miteinander und nicht vom Gegeneinander. Das muss ich mir immer wieder vor Augen führen. Gemeinde ist nicht mein Konstrukt, sondern die hat der Herr Jesus gegründet und ins Leben gerufen. Und ich darf ein Teil dessen sein. Das ist wunderbar. Aber das bedeutet auch, dass der Chef ist. Und der das auch bleibt. Nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Gottes Ehre. Guck dich mal um, wenn du nachher rausgehst. Und wenn da jemand ist, wo du sagst, also den nehme ich nicht an, alle, aber den oder die nicht, dann setzt du dich nochmal hin, dann schließt du deine Augen, faltest die Hände und bittest um Vergebung für dieses ungeistliche Verhalten und bittest den Herrn, dass er dir deutlich macht, dass das nicht geht. Macht's mal. Gemeinde lebt vom Miteinander. Hier kann keiner von sich sagen, ich bin besser als die anderen. Und es muss auch keiner von sich sagen, ich bin schlechter als die anderen. Wir sind alle gleich. Wir stehen alle gleich vor dem Herrn Jesus. Und darum sagt hier der Paulus, verurteilt und verachtet einander nicht. Wenn Menschen, die in einer Gemeinde zusammenleben, sich verachten oder verurteilen, dann ist der Streit vorprogrammiert. Das tut nicht gut. Das ist nicht gut für niemanden. Das Zentrum der Gemeinde ist der Herr Jesus. Das ist so und das bleibt so. Und wenn ich dir jetzt die Frage stelle, bist du eigentlich ein Starker im Glauben oder bist du eher ein Schwacher im Glauben? Und man würde das natürlich heimlich still und leise machen, wie bei Wahlen. Ihr könntet das ungesehen abgeben. Dann würde ich behaupten, 95% sagen, ich bin ein Starker im Glauben. Der Punkt ist letzten Endes, der Starke und Schwache in der Gemeinde, das ist kein Qualitätsmerkmal. Das sind einfach eine Sorte Menschen, die haben eine größere Freiheit und andere Menschen, die haben eine geringere Freiheit. Und das verträgt sich miteinander. Das kann und darf so sein, weil wir unterschiedlich sind. Im Blick auf Alkohol bin ich ein ganz, ganz Schwacher. Ich habe halt auch eine Vergangenheit, die mich geprägt hat, durch meine Mutter, wo ich sage, das hat mich geprägt und deswegen bin ich bei Alkohol unfassbar vorsichtig. Aber deswegen müsst ihr das ja nicht sein. Und ich fühle mich als Schwacher im Blick auf Alkohol trotzdem stark genug zu sagen, dass ich sage, ich habe die Freiheit, Alkohol zu trinken und das auch nicht zu tun. Und wenn mich deswegen jemand schief ansieht, dann mag er schief gucken. Das kratzt mich in dem Fall nicht. Starke und Schwache in der Gemeinde, das ist kein Qualitätsmerkmal, sondern wir haben unterschiedliche Freiheiten. Und aus diesem Grund ist für uns alle die Bibel der Maßstab, der oberste Maßstab und wir werden vom Heiligen Geist geführt und geleitet. Und an diesem Grund ist es wichtig, dass wir uns immer neu am Wort Gottes orientieren und prüfen und schauen, ob mein Tun und Lassen mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und wenn es das tut, ist es gut. Und wenn es das einmal nicht tut, dann sollte ich mir darüber bewusst sein, dass es Vergebung gibt und ich die Möglichkeit habe, mein Leben zu korrigieren. Und darum gilt in Gemeinde Leben und Leben lassen. Das ist ein wichtiges Motto. Wir sind nicht alle gleich und wir brauchen es auch nicht zu werden. Und so wie du bist, bist du von Gott angenommen, geliebt und wertgeschätzt. Und darum halt dich an sein Wort und lass dich darüber hinaus durch seinen Heiligen Geist in deinem Gewissen leiten, dass dein Handeln letzten Endes so ist, dass du, wenn du einmal vor ihm stehst, Gerechtigkeit erlebst und mit Gold und Edelsteinen geschmückt wirst. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte ganz herzlich danken dafür, dass du uns alle kennst. Und ich möchte dir danken dafür, dass du uns auch alle liebst, genauso wie wir sind, mit all unseren Stärken und Schwächen. Du hast uns angenommen und dafür wollen wir dir dankbar sein. Wir wollen dir danken, Herr, dass wir auch wissen dürfen, dass wir uns an dir und deinem Wort an jedem Tag unseres Lebens orientieren können und wissen dürfen, dass wir da den besten Ratgeber überhaupt haben. Aber dass du uns darüber hinaus auch durch deinen Heiligen Geist führst und leitest, dass wir erkennen können, was du uns durch dein Wort sagen willst und dass wir vor allen Dingen auch unsere Lebensentscheidungen in dem Wissen vollziehen und entscheiden, dass du dabei bist, dass du uns führst und leitest und dass du uns Wegweisung gibst, dass wir unser Leben so gestalten können, dass wir dir am Ende die Ehre geben. Amen.